Deutschlandfunk Interview.
Die Demokraten sind ja mit folgender Botschaft in diese Wahlen gegangen: The American democracy is at stake. Die amerikanische Demokratie steht auf dem Spiel. Und darüber reden wir jetzt. Am Telefon ist Sigmar Gabriel, SPD, Ex-Außenminister und jetzt Vorsitzender der Atlantikbrücke, die die deutsch-amerikanische Freundschaft fördern will. Guten Morgen, Herr Gabriel.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Wird da gerade über die amerikanische Demokratie abgestimmt?
Na, ich würde nicht ganz so hochgreifen. Ich meine, als Deutscher muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Die amerikanische Demokratie gibt es deutlich länger als die deutsche und sie hat manche Stürme überstanden. Aber natürlich ist das, was am 6. Januar beim Sturm auf Capitol Hill passierte, eine so schwere Beschädigung der amerikanischen Demokratie und die sich ja fortsetzt in der permanent wiederholten Behauptung, Wahlen seien gestohlen worden von Donald Trump und seinen Anhängern. Auf Dauer ist das ein Riesenproblem, wenn in einer Demokratie sich nicht mehr politische Wettbewerber gegenüberstehen als Parteien, sondern echte Feinde. Das polarisiert ein Land so sehr, dass es irgendwann gelähmt ist. Und das ist ja ein denkbares Ergebnis dieser Wahlen. Aber zurzeit muss man ja auch sagen, ist der Blick auf die amerikanischen Wahlen viel gemischter, als fast alle Kommentatoren gedacht haben. Das ist, zeigt eher eine lebendige Wählerschaft, die auch vor Ort genau zu unterscheiden weiß zwischen Gouverneur, Senat und Abgeordnetenhaus, die das nicht einfach so durchwählt, sondern sich genau überlegt, wer ist für welches Amt am besten geeignet. Und da fallen zum Teil die Trump da ins Rennen geschickt haben, deutlich ab und andere gewinnen, wie wir eben gehört haben, Ron DeSantis, unter anderem bei Hispanics, also einer Wählergruppe, von der viele Demokraten gehofft haben, sie würden traditionell eher zu ihren Wählern werden und damit klassische republikanische Wahlkreise zu demokratischen Wahlkreisen machen. Das ist in Florida nicht passiert, sondern im Gegenteil, die haben mit gewaltigen Stimmenanzahlen Ron DeSantis gewählt, weil sie den Werten wie Familie, bestimmte ethische Grundsätze näher stehen. Also das ist eine spannende Wahl und sie zeigt eher Lebendigkeit amerikanischer Bevölkerung, als dass wir jetzt irgendwie gleich vom Untergang der Demokratie reden müssten.
Also hatte Mitch McConnell, der republikanische Minderheitenführer im Senat, alter republikanischer Haudegen, wenn man das so sagen darf, doch recht, wenn er sagt, es kommt eben doch auf die Kandidatenqualität an. Und ja, der Subtext ist, alle Kandidaten, die Trump ins Rennen geschickt hat, handverlesen, die sind halt nicht so dolle.
Naja, da sind schon Leute reingeschickt worden. Da würden wir uns sehr überlegen, ob wir die vor Ort zum Ortsrat kandidieren lassen. Also, dass dann die Wählerinnen und Wähler entsprechend reagieren, in einigen Bereichen war entsprechend zu erwarten. Und man soll nicht unterschätzen, Joe Bidens Politik, dieser massive Versuch mit sehr viel staatlichen Investitionen im Bereich des Klimaschutzes aufzuholen, Infrastruktur zu verbessern, vor allen Dingen Jobs in die Regionen zu bringen, die in den letzten Jahren abgehängt wurden. Auch das ist ja durchaus populär. Die Inflation, die Wirtschaftskrise, die gleichzeitig existiert, wird ihm negativ zugerechnet, aber in allen Umfragen beispielsweise ist ein Inflation Reduction Act, also wir würden da positiv aus deutscher Position eher sagen, ein ziemlich protektionistisches Gesetz zum Schutz amerikanischer Industrie und Arbeitsplätze ist befürwortet worden. Also er hat ja nicht nur Menschen, die gegen ihn sind, das ist schon ein gemischtes Bild.
Ja, aber trotzdem, wenn man auf die Umfragen schaut, dann sehen wir in Joe Biden einen der unbeliebtesten Präsidenten aller Zeiten. Gleichzeitig, Sie haben die Inflation angesprochen, ein Riesenthema in den USA, dass Menschen sich teilweise das Benzin zur Arbeit kaum noch leisten können. Normalerweise gilt ja der Satz, gerade bei Zwischenwahlen auch nochmal, it's the economy stupid, geflügeltes Wort, das Bill Clinton geprägt hat. Also die Wähler schauen im Prinzip bei der Wahl erstmal auf ihren Geldbeutel. Ist das jetzt mittlerweile bei dieser polarisierten Nation auch außer Kraft gesetzt, dieses Naturgesetz?
Es spielt sicher auch eine Rolle. Die Demokraten haben nach diesem Urteil zur Abtreibung ja gedacht, das ist jetzt ein Thema, das Wählerinnen und Wähler mobilisieren wird gegen die konservativen Republikaner. Das ist auch für einen Moment in Umfragen sichtbar gewesen. Aber jetzt, je näher der Wahltag kam, desto mehr haben Inflation, Sorge, wie soll ich sozusagen meinen Lebensunterhalt bezahlen, an Bedeutung gewonnen. Und das wird erstmal gegenüber der regierenden Partei und dem Präsidenten kritisch bemerkt. Aber ich meine, angesichts der Lage, die jetzt bei den Umfragen oder bei den Wahlergebnissen kommt, scheint es eben doch so zu sein, dass die Alternative oftmals die ist, die Menschen auch nicht wollen. Also wenn man über die Lebendigkeit einer Demokratie nachdenkt, dann spielt ja ein großer Faktor ist ja, wie blicken Menschen darauf, wie verhalten sie sich, wählen die sozusagen immer nur wie die Lemminge in eine Richtung. Und das ist nicht der Fall. Das scheint da ganz munter zu sein. Jetzt müssen wir mal die Ergebnisse abwarten. Aber weder hat es die große Welle für die Republikaner gegeben, ich war letzte Woche, eine Woche in Texas, die da jeder sozusagen im Grunde schon im Sack zu haben glaubte. Noch ist es so, dass Amerika zwangsläufig unregierbar wird. Das werden sicher schwierigere Zeiten für Biden. Aber es ist nicht so, dass die Politik jetzt zu Ende ist. Wir werden sehen, was Trump es schafft, an destruktiver Kraft in den Republikanern zu mobilisieren. Er wird, selbst wenn er nicht Kandidat werden wollte, hat er einen großen Einfluss auf diejenigen, die aufgestellt werden. Er hat eine sehr destruktive Kraft. Und die Frage wird sein, wo ist die traditionelle große amerikanische demokratische Partei Republikaner? Lassen die sich das gefallen oder sind sie bereit, in der Hoffnung, durch Trump einen Wahlsieg zu bekommen, sich zum zweiten Mal im Grunde capturen zu lassen und in Geiselhaft nehmen zu lassen.
Okay, dann nehmen wir einfach mal an, weil das ist ja immer noch das wahrscheinlichste Szenario. Die Republikaner erobern mit einer einigermaßen knappen Mehrheit das Repräsentantenhaus und dann sitzen da tatsächlich zur Hälfte, vielleicht sogar mehr, Trumpisten, um sie mal so zu nennen, die Mager-Republikaner drin. Wie kann dann das Land tatsächlich dann noch regiert werden?
Na, wenn er die Mehrheit im Senat hält oder sagen wir mal diese Balance im Senat hält, dann kann er schon noch eine ganze Reihe von Dingen tun. Aber weil er ahnte, dass die Midterms ja in der Regel für den Präsidenten schlecht ausgehen, es ist jetzt ja keine besondere Lage für Joe Biden, das haben viele amerikanische Präsidenten erlebt, hat er versucht, die wichtigsten Prozesse, die wichtigsten Gesetze, die wichtigsten Finanzierungen eben vorher durchzubekommen. Das ist ihm auch gelungen. Also er hat schon eine ganze Reihe Sachen geschafft. Wenn die Republikaner auch die Mehrheit im Senat bekämen, dann glaube ich, würden wir zwei fürchterliche Jahre erleben, bei der sich die Hardliner versuchen würden durchzusetzen mit allen möglichen Amtsenthebungsverfahren, mit Verfahren gegen den Sohn von Joe Biden, aber auch gegen ihn selber. Die amerikanische Demokratie würde einen Stillstand erleben. Und wir würden vermutlich einen Präsidentschaftskandidaten Trump haben, der bis hin zu der für uns Europäer so wichtigen Frage, wie geht's mit der Ukraine weiter, unberechenbar ist, von dem wir nicht wüssten, wohin bewegt er die Vereinigten Staaten von Amerika. Insofern kann man nur hoffen, dass der Senat, dafür gibt es ja derzeit Anzeichen, sich nicht in eine republikanische Mehrheit verwandelt, dann glaube ich, ist vor allen Dingen die Außenpolitik für uns ein sicherer Fund, als das der Fall wäre, wenn, sagen wir mal, wirklich ein Durchmarsch stattfände.
Jetzt haben Sie schon zwei Schlüsselworte gesagt, eigentlich drei. Wir Europäer und hoffen. Was können wir Europäer dann tun, beziehungsweise wie sollen wir mit diesen Wahlen und mit Amerika umgehen, außer hoffen?
Naja, erstmal würde ich zu Gelassenheit raten. Also was Länder immer seltsam finden, ist, dass wir haben ja sowas an sich in Europa. Da wählt ein Land und als nächstes erklären wir öffentlich den Untergang des Abendlandes. Wir haben das gerade mit Italien erlebt, wo die war noch nicht Ministerpräsidentin, die Frau Meloni. Da haben wir schon erklärt, Europa bricht fast auseinander. Ich würde mit solchen Zurückhaltungen einfach raten, mal zurückhaltend zu sein und zu gucken, was kommt jetzt wirklich raus und dann zu akzeptieren, was die Wählerinnen und Wähler in den USA gemacht haben. Und dann nach Wegen zu suchen, wie man vor allem mit denen, die es ja auch bei den Republikanern gibt, zuhauf gibt, zu reden, die ein Interesse an der Fortsetzung unserer Partnerschaft haben, weil sie wissen, dass selbst die USA alleine in der Welt des 21. Jahrhunderts, sagen wir mal, ziemlich verloren darstellt. Wir sind in einem Zeitalter, in dem gerungen wird um die Weltordnung des 21. Jahrhunderts. Die alte Weltordnung ist zu Ende gegangen, eine neue ist noch nicht da. Und ich glaube, bei diesem Ringen um die neue Weltordnung, da braucht es Allianzen, Verbündete, Gemeinsamkeiten. Daran werden auch viele in Amerika Interesse haben. Nicht zwangsläufig jemand wie Trump, das wohl war. Aber es gibt eine ganze Menge anderer, die wissen, dass so wie Europa Amerika braucht, umgekehrt die Amerikaner Europa auch brauchen, um in der Welt genug Kraft in die Waagschale zu legen.
Wenn Sie Allianzen ansprechen, die Amerikaner rüsten sich für dieses mögliche Kräftemessen, den Systemkonflikt mit China, treiben das Decoupling voran und fordern das ja auch mehr oder weniger offen von Europa, insbesondere von Deutschland. Sollte Deutschland dieses Decoupling auch im Sinne der Stärkung der Allianz mit Amerika verstärken?
Ich würde den Amerikanern, ich habe das auch in der letzten Woche selber gemacht, gesagt, erstmal sagen, pass auf, eins geht nicht, ihr könnt nicht eure Märkte schließen, protektionistische Handelsbarrieren für uns Europäer aufbauen und eure Industrie subventionieren und uns zeitgleichig auffordern, nach China sollen wir aber auch nicht gehen. Also die deutsche Wirtschaft hängt zu 50% vom Export ab. Wir können nicht sowohl im amerikanischen Markt ausgeschlossen sein, als aufgefordert werden, auch aus China rauszugehen, sondern wir brauchen ganz sicher gegenüber China eine Strategie der größeren Widerstandsfähigkeit. Wir werden uns, das ist ja das neue Schlagwort, diversifizieren. Also wir werden nicht nur in China deutsche Investitionen sehen, sondern auch in dem gesamten Raum. Indonesien zum Beispiel ist für uns ein ziemlich unentdecktes Territorium. Aber wir werden auch nicht komplett aus China verschwinden, so wie übrigens die Amerikaner das auch nicht tun werden. Und umgekehrt müssen wir mit Amerika über die Frage reden, ist es eigentlich zwischen Partnern fair, Gesetze zu machen und staatliche Förderungen zu machen, die im Kern protektionistisch sind und die uns ausschließen. Da wird es auch Konflikte geben, und zwar ganz egal, wer da regiert. Und das Wichtigste, was man dafür braucht, ist europäische Einigung. Und da, bevor wir nach Amerika gucken, würde ich raten, unsere eigenen Schulaufgaben mal zu machen und zu sehen, dass Europa beieinander bleibt und nicht dieses diffuse Bild entsteht, was gerade in den letzten Wochen wieder entstanden ist.
Herr Gabriel, wir haben nur noch 30 Sekunden. Eine letzte Frage möchte ich Ihnen noch stellen. Das Truderingsche Diktum von Angela Merkel, die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen können, sind ein Stück weit verloren. Galt der USA, das war vor 5 Jahren. Gilt das immer noch?
Ich glaube, dass alle europäischen Staats- und Regierungschefs das im Hinterkopf behalten haben, weil ja keineswegs sicher war, dass es bei Joe Biden bleibt. Eine Veränderung in Richtung wieder von Trump war immer möglich. Das haben die alle weiter im Kopf gehabt. Sie haben es nicht jeden Tag ausgesprochen. Aber ich glaube, das sitzt in sozusagen ein bisschen neben jedem europäischen Staats- und Regierungschef.
Sigmar Gabriel, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.